Ja, hallo, liebe Milena, wir sind wieder heute hier beim Podcast. Erste Frage natürlich, wie geht's dir?
Mir geht's fantastisch und ich freue mich total, dass wir das hinbekommen haben, jetzt so knapp aufeinander, das ist 2 Wochen jetzt her, ne? Wieder uns zu treffen und aufzunehmen, zwar jetzt nicht mehr in der Backstube gemeinsam, aber dafür trotzdem hier am Bildschirm und finde ich super, dass wir das hinbekommen haben.
Ja, freut mich auch und wir haben ja beim letzten Mal so ein bisschen, mal abgesehen von dem Rückblick über die vergangenen Jahre, kann man ja schon sagen, haben wir uns ja auch ein bisschen angeguckt, was machst du so aktuell, und das wäre so ein Thema, was ich heute mit dir mal so ein bisschen besprechen möchte. Und zwar, du hast ja einen Laden in Brühl, vielleicht für die, die das gar nicht wissen, wo liegt Brühl überhaupt, beschreib das doch mal.
Also es ist total einfach, Brühl gleich Phantasialand gleich zwischen Köln und Bonn, ich glaube, das ist das Einfachste. Da genau. Weiß jeder, wo es ist.
Ja, und dann noch auf der linken Rheinseite. Ne? Das wäre vielleicht noch ganz wichtig hier.
Ja, die richtige Rheinseite.
Ach so, das, die Diskussion führen wir jetzt nicht, oder?
Das geht zu weit jetzt.
Ja, weil ich wohne auf der anderen Seite.
Ja, ich weiß.
Naja, nur für die da draußen, damit die wissen, warum wir uns darüber nicht unterhalten wollen.
Ist wie Düsseldorf und Köln, oder? So ein bisschen.
Ja, stimmt. Düsseldorf ist auf dieser Rheinseite, was jetzt, wir hören jetzt auf, das führt zu weit. Genau. Bleiben wir in Brühl, bleiben wir in deinem Laden. Wir standen ja das letzte Mal in dem Laden und haben uns da auch umgeschaut. Leider in leere Regale, war ja nichts mehr da. Was aber noch da war, war ja die Wandbeschriftung, beziehungsweise du hast ja dann so eine Tafel oder 2 Tafeln nebeneinander, auf denen dann immer draufsteht, wann es welche Brotsorten gibt. Und vielleicht einfach mal, dass wir uns das nochmal anschauen, so vor dem geistigen Auge quasi. Ich habe das noch so in Erinnerung. Du hast ja einen Unterschied zwischen den Wochentagen, an denen du geöffnet hast, und dann am Wochenende. Hol uns da doch nochmal so ein bisschen ab. Was bietest du unter der Woche an und was findet man bei dir dann am Wochenende im Regal?
Ja, also grundsätzlich war erstmal unsere oder meine Idee, dass ich gesagt habe, in der Woche isst man vielleicht andere Brote als am Wochenende. Da ist auch meine Familie eher so der Brötchentyp, ne? Dann geht man eher mal was Helles kaufen und in der Woche dann doch Vollkornbrot oder was Körniges für die Schule dann, ne? Und da ist dann so ein bisschen die Idee gewachsen zu sagen, wir haben am Wochenende, das sprich Freitag, Samstag haben wir geöffnet, ein anderes Sortiment als in der Woche. Und in der Woche haben wir jetzt dann 5 Brotsorten, die dann eben eher so in Schulbrotrichtung gehen, Vollkorn, dann auch gemixt, ne, Roggenmilch und was mit Dinkel, was Helles, was Dunkles, sodass für jeden Geschmack irgendwie was da ist. Und Richtung Wochenende ist es dann ein bisschen heller und auch ein bisschen mehr mit Hefe im Vordergrund noch, wie ein Baguette, wie was Süßes, so ein Rosinenbrot oder ein Schokobrot oder was haben wir noch? Dann natürlich auch durchaus Sauerteig-Saatenbrote oder so ein Roggenbrot halt für die, die dann doch am Wochenende auch noch was Vollkorniges oder was Kräftigeres essen. Aber so funktioniert das eigentlich ganz gut, wird ganz gut angenommen. Ich hatte mal versucht, Baguette, also Pinocchio heißt das bei uns ja, das sind eigentlich Brotstangen, in der Woche anzubieten. Das hat nicht so funktioniert. Also wir probieren da auch schon mal aus, wie es angenommen wird. Vielleicht haben wir es auch zu kurz ausprobiert. Das ist auch immer so eine Sache. Wie lange muss man das ausprobieren, dass es bekannt ist, dass wir jetzt auch in der Woche Baguette haben zum Beispiel. Also das hat nicht so gut funktioniert, aber ja, also ein breites Thema, Brotsortiment, kann man viel zu erzählen. Möchte jetzt nicht abschweifen.
Nee, alles gut. Genau, da wollen wir ja einmal durchgehen. Ja. Jetzt fällt mir auf, wenn ich auch begleitend dazu mir deine Webseite anschaue unter brotbäckchen.de, dann steht da unten ja auch drin, Brote im Juni 2024, und das ist natürlich direkt mit der Frage verbunden, wechselt das Sortiment dann wirklich jeden Monat durch oder ist das jetzt einfach Zufall, dass es da steht?
Nee, das wechselt tatsächlich durch, allerdings wir haben am Anfang relativ viel gewechselt, also die Brotsorten tatsächlich fast alle ausgetauscht, immer nur so 1, 2 gelassen. Und das war den Kunden dann zu durcheinander. Die konnten sich da nicht drauf einstellen. Manche hatten dann so ihr Lieblingsbrot in dem Monat gefunden und waren dann total enttäuscht, dass es das dann im nächsten Monat nicht mehr gab. Aber wir wollten uns so ein bisschen auch die Flexibilität und Experimentierfreude erhalten, zu sagen, wir wollen halt auch mal ein bisschen was Saisonales anbieten oder auch ab und zu mal was wechseln, um eben so ja, die Spannung oder ja, was Abwechslungsreiches. Da haben wir jetzt seit, ich glaube, Anfang des Jahres uns entschieden, wir haben ein Standardsortiment. Das heißt, es gibt in der Woche 4 fixe Brotsorten, die wir niemals nie wechseln. Das sind so quasi nach dem Jahr jetzt, das wir jetzt schon verkauft haben, so die All-Time-Favorites, wo eben wirklich alle nachfragen. 4 Brotsorten, die wir immer standardmäßig haben. Und eins erlauben wir uns tatsächlich dann als Brot des Monats sozusagen zu wechseln. Auch am Wochenende genauso. Am Wochenende wechseln, glaube ich, 2 Sorten ab. Und vielleicht machen wir dann beim Pinocchio auch mal, also bei dem Baguette mal was anderes noch rein. Im Moment Walnuss, Rosmarin und Tomate, Kräuter. Dann machen wir vielleicht dann noch mal Olive oder Röstzwiebel oder so. Ne? Da kann man ja ein bisschen spielen. Das ist dann auch nicht ganz so schlimm für die Kunden, wenn man da so ein bisschen variiert. Aber so grundsätzlich sollte ein Grundsortiment erhalten bleiben. Und mit dem fahren wir eigentlich jetzt ganz gut, dass wir uns die Experimentierfreude erhalten und dem Kunden eben so eine Art Konstanz und Zuverlässigkeit mitgeben, indem wir eben Brot immer haben. Ne?
Welche 4 Grundsorten in der Woche sind das denn? Also ich sehe jetzt gerade 6 auf deiner Webseite, die in der Woche angeboten werden. Das ist einmal das Goldsäckchen, sehe ich da, die Prinzessin Emma. Ich glaube, die hatte ich letztes Mal sogar mitnehmen dürfen. Das war, glaube ich, die Prinzessin Emma, ne?
Das Dinkelvollkorn, ja. Mhm.
Genau, dann haben wir das Silbersäckchen, da haben wir, glaube ich, auch letztes Mal, also mit Silber und Goldsäckchen haben wir schon mal kurz drüber gesprochen. Dann haben wir Rumpelstilzchen, den Hotzenplotz und Haferhänsel, genau. Also was davon sind jetzt die Standardsorten und was sind die Juni-Brote sozusagen?
Ja, genau. Also die Juni-Brote sind Silber- und Goldsäckchen. Das war jetzt unser neues Experiment, wo wir einfach ein ganz einfaches Weizen-Sauerteig beziehungsweise ein Sauerteigbrot mit Roggensauer und Weizenmehl uns ausgedacht haben. Und das variieren wir, indem wir dann einmal eben das Klassische haben, ohne irgendwas drin. Und dann haben wir eine Sorte, die wir wöchentlich dann tatsächlich auch gewechselt haben. Das war auch kein Problem, wo wir verschiedene Trockenfrüchte und Saaten, Nüsse mal mit reingegeben haben. So, dass wir auch so unsere Vorräte mal ein bisschen aufbrauchen, die wir haben, haben wir gedacht, können wir da so ein bisschen, weil wir noch Trockenfrüchte übrig hatten in kleinem Maße und in kleinen Mengen und dann haben wir die eben jetzt dann damit dann aufgebraucht. War aber eine gute Idee eigentlich, einen Grundteig zu nehmen und den dann mit Saaten und mit Trockenfrüchten einfach dann nochmal zu pimpen. Also als zweite Variante. Du hast direkt 2 Brotsorten, so wollen wir ein bisschen öfter auch verfahren. Ne? So, und der Rest, Emma, also ein Dinkelvollkornbrot, ein Roggenmischbrot, ein helles Dinkelbrot mit Haferflocken, also dieses Haferhänsel, ein Dinkelbrot hell mit Haferflocken und dieses Rumpelstilzchen ist ein Rotkorn-Vollkorn-Weizenbrot mit ganz viel Saaten, so ein Kastenbrot. Das sind so die Standards. Ne? Und ja, dieses Silbersäckchen, Goldsäckchen wird jetzt im Juli wieder rausfliegen. Da gibt es dann was anderes. Wir überlegen gerade an einem Ciabatta, weil es so Richtung Sommer, hoffentlich kommt er mal bald, so ein bisschen in die Grillsaison geht. Und dann wollte ich eigentlich Ciabatta machen mit Natur und mit Olive. Wir geben uns da auch mal Zeit, das zu experimentieren. Hatte ich vielleicht letztes Mal schon erzählt, dass wir so eine Alice immer haben, immer mal wieder, dass wir, wenn wir was testen, geben wir das in den Laden, backen das schon mal und wird dann halt für günstiger verkauft, weil wir vielleicht noch nicht so zufrieden sind und eben das Produkt gerade entwickelt wird. Und da, genau, die Kunden nehmen das auch total gerne an. Das ist halt dann auch immer wieder eine Überraschung. Ne? Das wird nicht angekündigt, das ist einfach im Laden dann.
Super. Und das heißt, der Hotzenplotz ist das Roggenmischbrot, vermute ich mal, genau. Ne? Ja. Um das nochmal auseinanderzuhalten. Genau, der Haferhändel, das helle Dinkelbrot mit den Haferflocken außenrum. Mhm. Genau, Prinzessin Emma, bisschen dunkler.
Und wie hat dir das geschmeckt?
Es war sehr lecker und ich war überrascht. Ich habe erst gesagt, das ist so ein, das wird ein festes Brot, war es aber gar nicht. Also ich war total überrascht über die Konsistenz und auch über die Frische, auch am Tag danach tatsächlich noch. Ich hatte ja noch mitgenommen, glaube ich, Baguette, Pinocchio, genau. Genau, Tomate, Kräuter, das hat den Tag nicht überlebt tatsächlich. Überraschung. Und hat mich aber direkt dazu animiert, das quasi nachzubacken, gesehen, in Anführungsstrichen.
Am nächsten Tag dann geschickt, hier habe ich mal nachgebacken.
Genau, ich hatte nicht cool. original die Kräuter da, die du verwendet hast. Da fehlte mir irgendwas, aber das tat der Sache keinen Abbruch, würde ich mal sagen.
Sah auf jeden Fall sehr gut aus. Was hast du da für ein Rezept genommen? Hast du so ein Standard-Baguette-Rezept oder eins?
Ja, ich habe inzwischen tatsächlich ein Standard-Baguette-Rezept. Ja. Und zwar total irre. Alle gehen ja mit 48, 72, wer bietet mehr Stunden in so ein Baguette rein. Ich habe inzwischen quasi ein, ja, ein bisschen mehr als 24, würde man vielleicht sagen 36 Stunden Rezept. Hoppla, jetzt muss ich mal was trinken hier. Also wie gesagt, ich habe inzwischen ein, ja, so 36 Stunden Rezept. Das habe ich mitgenommen aus dem Online-Kurs, den damals der Björn, der Brotdoc, zusammen mit der Heidi, die Brotfee, gemacht hat. Das war während Corona, hatten die so einen Online-Kurs gemacht, den hatte ich ja damals auch im Podcast begleitet und da haben wir ja Baguette und Fougasse und noch irgendwas anderes gebacken und da ist das Rezept mit drin. Und das ist extra für den Online-Kurs gemacht, damit das von der Zeit her auch über diese, ich sag mal, 2 Tage quasi funktioniert. Und das ist im Prinzip total simpel. Du machst am Vortag morgens einen Poulisch, abends machst du den Teig, lässt den dann eine Stunde mit einem Fleisch liegen und falten, je nachdem, wie der so drauf ist, stehen, packst den in den Kühlschrank, holst den am anderen Mittag, Nachmittag, je nachdem, wann du das backen möchtest, raus. Also 12 Stunden sollte er auf jeden Fall liegen. 16, 18 geht alles auch im Kühlschrank, ist ja kein Problem. Und dann bereitest du den ganz normal auf, wie man das halt mit Baguette-Teig dann so macht. Und das ist ein wunderbares Rezept. Das funktioniert einwandfrei. Das hat auch nicht so eine ganz hohe Teigeinlage oder Teigausbeute, so meinte ich, es ist nicht ganz so hoch hydriert, kann man machen, wenn es das Mehl aushält und wenn man sich dann so ein bisschen auskennt, das Rezept bleibt da so ein bisschen drunter, weil es eher so für Anfänger geeignet war damals oder ausgelegt war, aber da kommt tipptopp Baguette raus, also geschmacklich super und da kann man nichts gegen sagen. Ich habe sogar inzwischen, benutze ich selten französisches Mehl dafür. Ich persönlich komme mit dem deutschen 550er plus einem vernünftigen inaktiven Malz auf ein wesentlich besseres Ergebnis. Hm.
Welches Mehl hast du da? Und gehst du zum Supermarkt oder nutzt du?
Nein, Mehl? Also da bin ich ganz ehrlich, da nehme ich von Eilings das 550er Standardmehl fertig aus.
Das hat aber auch eine krasse Wasseraufnahme einfach, ne?
Ja, aber auch geschmacklich und so weiter. Das mit einem, ich habe dann so ein Karamellmalz, flüssiges habe ich, ein inaktives. Das dann da rein, ganz ehrlich, da finde ich besser, ich persönlich geschmacklich im Ergebnis besser als irgendein T65, suchst dir aus Frankreich.
Ja, wir machen das ja ähnlich. Also wir machen es im Grunde genauso wie du auch. Wir machen Poulisch, dann machen wir den Hauptteig, dann geht das in die Kühlung, nach einer Stunde, eine halbe Stunde anspringen, ab in den Kühlschrank, am nächsten Tag aufarbeiten, morgens backen. Ne? Also super Aroma, schon allein durch den Poulisch hast du ja Aroma mit drin, auch Frischhaltung, was du jetzt nicht unbedingt brauchst, aber trotzdem, wir verkaufen tatsächlich auch Baguette vom Vortag noch zu 10% günstiger zwar, aber die gehen noch weg. Also die werden verkauft.
Die machst du ein bisschen nass, schmeißt hier 10 Minuten im Backofen, genau. Dann sind die tipptopp. Ne?
Also da gibt es bei uns Flyer, wie man die aufbacken kann, die Dinger, und dann funktioniert das einfach, das ist wie frisch gebacken. Ne? Und also wir haben auch versucht, mit T65 zu arbeiten, aber ich habe und wir müssen ja Bio nehmen. Das ist vielleicht auch nochmal ein Problem, in Anführungszeichen. Es gibt im Bio-Bereich, die Säcke kann man nicht so kaufen. Also das T65, ich glaube, Eiling hat mittlerweile auch T65, aber das ist so teuer im Verhältnis zu dem 550er. Und wir haben da keinen großen Mehrwert drin gesehen, dieses Eiling 550 oder ein T65. Ich habe dann noch Mühlenmehl ausprobiert vom ich weiß jetzt nicht mehr, welches Mal war ein T65. Da war die Wasseraufnahme deutlich geringer noch. Also wir fahren auch tatsächlich mit einer TA 168 oder sowas rum. Also wirklich auch relativ fest. Womit wir auch besser fahren, als wenn wir das jetzt so weich machen. Dann wird es doch eher irgendwie flach und der Ausbund ist nicht so ganz so schön. Also wir haben da schon noch relativ viel experimentiert. Wobei man sagen muss, es kommt auch auf den Ofen an. Jetzt haben wir einen neuen Ofen, kann man nochmal ein neues Experiment machen, dass man nochmal versucht, die TA ein bisschen höher zu machen. Aber wofür? Also es werden trotzdem auch eigentlich schöne, was heißt eigentlich, es werden schöne Baguette, schöne Brotstangen, schön gelockert und wir sehen da jetzt auch keinen Grund, irgendwie auf einen T65 zu gehen oder sowas. Oder 550 funktioniert genauso gut, finde ich auch.
Ja, sehe ich auch so. Da bin ich nicht mehr so fimschig. Ab und zu mache ich das mal noch, aber das, ich lege da keinen Wert mehr drauf. Ich sag's einfach mal so. Und das ist einfach aus praktischen Gründen. Also ich bin einfach dann deutlich flexibler.
Praktische und auch wirtschaftlich, ne? Also finanzielle Gründe. Wenn so ein T65 einfach doppelt so teuer ist, dann
klar,
brauche ich das jetzt nicht unbedingt. Und das mit dem 550er wird wunderbar.
Schauen wir nochmal auf dein Wochenendprogramm. Jetzt haben wir natürlich das Thema Baguette ausführlich behandelt. Ja. Das heißt, im Moment, ich sehe jetzt aktuell 1, 2, 3, 5, 10 Produkte, wobei dreimal das Pinocchio davon schon ist bei dir. Das ist dann nur die Varianten, über die wir gerade gesprochen haben. Ja, und dann geht's noch weiter. Du hast natürlich noch mehr Produkte. Was ist das jetzt genau? Das finde ich schon gesagt, was mit Rosinen, was mit Schokolade habe ich gesehen. Ist das auch im Prinzip alles dasselbe, nur dann anders abgewandelt? Oder wie funktioniert das?
Genau, das ist im Grunde derselbe Grundteig. Also dieses Rosinenbrot im Grunde hat einen hellen Grundteig. Den machen wir mit, das Rezept habe ich im Übrigen auch vom Lutz, oder diese Idee vom Lutz Geißler vom Plötzblock. Der hat auch so eine Art Stuten eben gemacht und hatte da keine Eier drin, keine Milch drin, keine Butter drin, sondern wirklich nur so ein Butterschmalz reingemacht. Oder ich glaube, er hat Schweineschmalz reingemacht, aber wir haben das dann mit Butterschmalz ersetzt. Und ich habe das mal ausprobiert. Ein bisschen Roggenmehl kommt da auch sogar rein, für diese Enzymatik vielleicht möglicherweise oder auch für den Geschmack so ein bisschen. 550er Zucker. Wir machen noch ein bisschen Tonkabohne mit dazu. Das gibt halt echt so ein schönes vanilliges Aroma. Ich mag Tonkabohne total. Vanille ist halt auch deutlich teurer. Und ich finde diesen Tonkabohnengeschmack, der macht es noch ein bisschen besonders, weil du den halt kaum findest. Also in Bäckereien wüsste ich nicht, wo ich da Tonkabohne bekomme. So, und also das ist eben in diesem Grundteig drin und dann wird er halt variiert. Also eine Charge kommt da Rosine rein, die vorher ein bisschen mit Wasser verquollen wurden. In eine Charge kommt Schokolade mit Kakao. Die wird dann so wie so ein Marmorkuchen aufgearbeitet. Also wir nehmen eine helle Hälfte, eine dunkle Hälfte und machen dann so zwei Stränge und die werden dann so zum Knoten gibt dann eben so eine schöne Marmorierung. Und dann haben wir noch eins, das Natur ist. Wir haben noch Ideen im Petto. Wir wollen mal sowas mit einer ganzen pürierten Orange probieren. Also wo auch dann die Schale mit drin ist, das so ein bisschen bitter dann auch vielleicht ist und vielleicht auch ein bisschen Kardamom mit dabei. Man kann da mit Nüssen experimentieren und Richtung Winter vielleicht auch mit so ein bisschen Lebkuchengewürz. Also das verändern wir halt auch immer mal wieder so ein bisschen.
Ich hatte gerade so die Idee, wo du Nüsse sagst, hatte ich gedacht, du hast jetzt das, die heißen ja bei dir Naturella, das ist dann ohne alles sozusagen. Dann gibt es dann das Rosinella mit den Rosinen, dann gibt es das Marmorella mit Kakao. Jetzt habe ich gedacht, das mit den Nüssen wäre ja super, dann wäre es Nusella, keine Ahnung. Dann habe ich gedacht, mix das doch mit Marmorella und nenne es Nutella, aber das geht wahrscheinlich nicht.
Oh, da kriege ich wahrscheinlich Ärger. Nee, das geht nicht.
Aber ein fertiges Nuss-Nougat-Brot wäre doch super, alles all inklusive sozusagen.
Ja, so eine Nuss-Nougat-Creme reingezwirbelt vielleicht, ne? Das wäre auch, das ist eine geile Idee.
Genau.
Ja, vielleicht haben die Zuhörer noch schöne Ideen, was man damit reinpacken kann. Da bin ich immer total dankbar. Auch so im Pinocchio. Da bin ich immer am Überlegen, was kann man denn dann noch reinmachen? Und dann denke ich so, Käse vielleicht. Aber dann bist du auch im Biobereich schon wieder, musst versuchen, wo kriegst du den Käse her? Und dann musst du den würfeln. Dann, also so sind auch immer diese Überlegungen. Man kann so viel machen.
Röstzwiebeln geht ja auch immer ganz gut.
Röstzwiebeln hatte ich auch schon mal drin, genau. Mhm. Das ist eigentlich auch super lecker mit Röstzwiebeln drin. Also Olive geht natürlich auch. Olive Kräuter, Schokolade im Baguette.
Warum nicht?
Süßes Baguette.
Ja.
Ja, okay.
Einfach in der Mitte so eine lange Schokostange drin.
Ach so, die dann so zerfließt, wie so ein Croissant, so ein
Schoko. Ja, wie in so einem wie heißt das? Schokoladenbrötchen, ne? Heißt das damit in Französisch? Heißt das nicht Schokoladencroissant, Schokoladenbrötchen heißt es dann, ne?
Ja, es gibt diese festen, diese festen Sticks, die du reinmachst, die werden ja dann auch fest, ne?
Diese backfähige,
man kann natürlich eine Creme machen und die dann da reinmachen, das geht natürlich auch.
Genau. einfach in die Mitte, wenn von, bevor es eingerollt wird, direkt erstmal so ein Strang. Haben wir
vielleicht aber eher was für Rosinella, oder? Für süße.
Ja. Aber ja, da gibt es ja Ideen. Genau, wir merken schon. Wenn ihr noch Ideen habt da draußen, E-Mail, post@ohrenbrot.de. Ich gebe das weiter an die Milena und dann könnt ihr vielleicht euer Produkt bald da in der Auslage sehen. Ja. Denkt an Herbst und Winter, das sind die Jahreszeiten, die vorstehen.
Stimmt. Genau.
Ja, prima, super. Dann sehe ich am Wochenende noch bei dir Prinzessin Emma, die ist dann quasi immer da. Ne?
Die immer. Das ist eben dieses Vollkornbrot, was du auch hattest.
Mhm.
Da sind wir auch relativ stolz drauf. Das mache ich auch tatsächlich schon, seit ich eigentlich backe, ziemlich von Anfang an. So eine kleine Diva auch. Das ist ein reines Dinkel-Vollkorn mit einem Emma-Vollkorn-Sauerteig. Auch so alles nicht so... nicht so kleberstark oder schon, aber es sind schwache Kleber.
Mhm.
Also das kriegst du auch nicht hin, wenn du da jetzt nicht diesen bisschen Acerola-Pulver mit reinmachst, was wir da schon zugeben. Wir haben auch immer andere Bäckereien im Blick, die dann eben auch im Bio-Bereich diese Dinkelbrote machen. Aber entweder die landen im Kasten oder die TA ist sehr niedrig, also wenig Wasser drin. Oder mischen es noch mit irgendwelchen backstärkeren Mehlen. Also es ist tatsächlich so, das kriegst du einfach so ohne irgendwas, irgendeine Hilfe kriegst du so ein Vollkornbrot nicht hin. Aber ich finde, also Acerola-Pulver, da streiten sich ja wieder die Geister oder scheiden sich die Geister. Ne? Acerola-Pulver ist bei mir mit drin, das allerdings 100% Acerola ist, kein Maltodextrin oder irgendwas an Zucker zugesetzt. Ist halt schon auch eher ein Naturprodukt, aber trotzdem natürlich ein kleines Hilfsmittel. Aber das ist so das Einzige, was wir uns ja erlauben in der Backstube, ne?
Ja gut, das ist dann Zucker irgendwie auch bei Hefe, wenn du es so willst.
Ja, also ja, Hefe ist auch ein Zusatz, ne? Ja, klar. Also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen, wir backen ein Brot, das die niedrige TA und weniger Lockerung hat und ich gebe da 0,3 Gramm Acerola-Pulver auf dem Brot rein, dann mache ich das und habe dann echt saftiges und lockeres Vollkornbrot, wie du es echt eigentlich kaum findest. Das ist 100% Vollkorn. Du hast ja selbst gesagt, wie locker das ist und die Porung einfach eher schon Richtung mittelporig vielleicht. So
ja.
Fein mittelporig, ne? Es ist schon eher offen für ein Vollkornbrot.
Also für ein Vollkornbrot erstaunlich locker. Das habe ich ja auch gedacht. Ich denke, oh, das wird aber schwer und das ist dann so schön was zu kauen. Aber das ist natürlich, ich habe ein schönes Kaugefühl, aber es ist jetzt nicht anstrengend, ne?
Ja.
Das ist der Unterschied. Und da war ich echt überrascht und das hat jetzt auch nicht so lange bei uns gehalten. Und es ist auch für ein reines Sauerteigbrot, ne, wenn ich es richtig im Kopf habe, erstaunlich mild, obwohl auch der, das ist ja ein Rot. Korn-Sauerteig, glaube ich, ne?
Das ist ein Emma.
Emma, nicht Rotkorn, Emma.
Genau,
genau,
Rotkorn war ein anderes. Ne? Emma Vollkorn-Sauerteig. Und den führen wir auch zweistufig, einfach um diese Milde nochmal zu fördern. Und wir sind immer noch nicht ganz zufrieden damit. Wie ist denn dein Jüngster? Der ist doch so kritisch mit Sauerteig, oder? Wie hat der das aufgenommen?
Ich glaube, der hat das gar nicht probiert.
Okay.
Das,
weil es ein Sauerteigbrot ist.
Ja, der hat dran gerochen und dann hat er in der Tat, ahnte der, wo die Reise hingeht, da war der raus.
Okay.
Aber ich habe, ich weiß gar nicht, ob wir letztes Mal im Podcast drüber gesprochen hatten oder nur als ich bei dir war, bin ja gerade wieder dabei, einen Weizensauer ranzuholen und hatte damit mal ein Brot gebacken. Das hat er nicht gemerkt. Also da, das fand ich schon gut. Wobei der noch gar nicht, der war aber auch noch nicht so richtig reif, der Sauerteig. Das war so ein erstes Testbrot, das war noch nicht so super gut, so von der Fermentation her. Aber es schmeckte schon ganz gut und er hat es, entweder hat er so viel Hunger gehabt oder es war sowas anderes drauf, dass es gar nicht gemerkt hat, keine Ahnung. Und da habe ich schon gedacht, ui, kannst du mal sehen, manchmal merkt es dann doch nicht, aber in dem Fall hat es leider vorher gemerkt.
Mm. Ja, gut. Hätte mal probieren sollen, hätte mich interessiert, aber gesagt hätte. Ne?
Machen wir beim nächsten Mal.
Okay. Ja, manche sind ja schwierig mit Sauerteig, ne? Also,
absolut, absolut, absolut.
Es kommt auch bei mir, deswegen haben wir immer auch ein Hefebrot im Angebot, mindestens ein Hefebrot, weil es tatsächlich Kunden gibt. Wenige zwar, viele kommen gerade wegen der Sauerteigbrote ja zu mir. Aber es gibt schon ein paar, die sagen, oh nee, das ist mir zu kräftig, vielleicht auch verlernt haben, diesen Geschmack, ne, der reinen Säure, wo dann Kunden sagen, boah, das ist aber sauer und ich probiere das und denke so, hä, wo ist denn da die Säure? Ist eine Gewohnheit oder auch.
Ich habe nur Geschmack hier bei mir, da ist keine Säure, das ist Geschmack. Naja.
Genau.
Apropos Hefebrot, ja. Ist dann die Frau Holle das Hefebrot am Wochenende, was du hast?
Ja, das ist das Toastbrot.
Ah, aber ist auch Hefe, oder?
Ja, das ist mir auch wichtig. Mit Sauerteig mag ich persönlich dann nicht so viel. Ein Toastbrot muss Hefe haben. Für mich.
Super. Ja, okay. Dann haben wir allerlei Rau.
Allerlei Rau, das ist ein Roggen, reines Roggenbrot mit Mohn und ein paar Saaten, Blumenkerne oder sowas sind da noch drin. Auch mit einem zweistufigen Roggensauerteig, reines Roggensauerteigbrot, das auch relativ mild ist. Das machen wir auch über Nacht. Aber es hat auch so ein schön unkompliziertes Rezept. Zwei Stufen Sauerteig und dann alles in eine Knete, einfach einmal kurz durchmischen, dann formst du es direkt in die Kasten, ein bisschen Mohn drauf und ab in die Kühlung. Also 2 Stunden draußen stehen lassen, ab in die Kühlung und am nächsten Morgen backen. Super easy und ein super wirkungsvolles Brot. Also ich finde es super.
Wäre ich gar nicht drauf gekommen, Mohn auf so ein Roggenbrot drauf zu machen. Muss ich auch mal probieren.
Ja.
Zum Schluss das letzte Einkorn. Sieht aus wie ein ganz normales, helles, weißes Brot, wenn man es auf dem Foto so von oben betrachtet.
Genau. Ja, es ist ein helles Dinkelbrot, also ein helles Dinkelbrot mit einem Einkorn, Vollkorn. Nee, kein Sauerteig. Einkorn, Vollkorn, Kochstück ist drin und ein bisschen Einkorn, Vollkornmehl. Deswegen das letzte Einkorn. Und das ist, also es hat schon einen Vollkornanteil, aber es ist auch eher ein bisschen was Helleres fürs Wochenende, ein Sauerteigbrot.
Super. Ja, dann haben wir nochmal mal geschaut, was du so im Laden hast. Ich finde das sehr interessant. Ist schon auch, obwohl es recht wenig Sorten sind von der Summe her, gerade dann eben, wenn man nochmal die Wochentage unterscheidet, ist aber doch irgendwie alles dabei. Das finde ich ganz, ganz gelungen. Und mich würde mal interessieren, wer kauft das eigentlich? Klar, Leute, die zu dir in den Laden kommen, aber wer sind denn so eigentlich deine typischen Kunden und wie unterscheiden die sich, ich sag mal, vielleicht von Kunden, die in andere Bäckereien gehen?
Das ist eine gute Frage. Müsste man vielleicht die Verkäufer nochmal eher fragen. Ne? Also ich habe viele, viele Familien, aber auch viele ältere Menschen, die noch Wert auf oder die vielleicht von früher irgendwie noch dieses ursprüngliche Brot kennen und im Übrigen bei mir auch problemlos mit Karte bezahlen und gar nicht meckern, dass es bei mir keine Barzahlung gibt. Nur mal so am Rande. Vor allem sind es die jungen Leute, die sich beschweren. Naja, gut, also die Familien auf jeden Fall, viele mit kleinen Kindern, Familien und also es ist gemischt. Natürlich habe ich jetzt nicht so ein Klientel, die sag ich mal, ein bisschen ich nenne es jetzt mal, ist vielleicht auch blöd, aber ein bisschen schlichter sind oder eben vielleicht einfach auch das Geld nicht haben, muss man jetzt einfach auch so sagen. Es ist blöd, das zu sagen, aber wir haben jetzt zum Beispiel schon auch am nächsten Tag das Angebot, wenn Brote vom Vortag übrig bleiben, sind die am nächsten Tag ja nicht schlecht. Ne? Im Grunde sind die sogar besser. Aber wir haben das Angebot, wenn du 3 Brote nimmst, zahlst du halt wirklich deutlich geringer, ich glaube 4 Euro pro Brot dann im Schnitt. Wenn du dann, kannst dir 3 vom Vortag aussuchen. Und da habe ich tatsächlich Kunden, die explizit dann auch anrufen und fragen, ob ich Brot vom Vortag habe, weil sie sich das eben so nicht, vielleicht nicht leisten können, was weiß ich, oder eine große Familie haben, wo Brot, viel Brot gegessen wird, dann geht das natürlich auch ins Geld einfach. Und das finde ich eigentlich ein schönes Angebot und auch, es wird halt auch gerne genutzt, dass dann eben solche Menschen dann auch die Möglichkeit haben, bei mir auch Brot zu kaufen, obwohl es halt grundsätzlich eigentlich ein teures Produkt ist, aber trotzdem, ja, muss man dann halt eben so ein bisschen gucken, das, was übrig ist, das verkaufe ich dann zum günstigen Preis.
Was kostet denn bei dir ein Brot? Hast du ungefähr so einen Preisindex und kannst das vergleichen mit anderen, ich sag mal eher ja, konventionellen Bäckereien, die auch bei dir am Ort sind? Hast du da irgendwie ein Gefühl für?
Ja, ich habe wenig geguckt jetzt, aber ich merke halt so grundsätzlich, dass die Preise doch auch anziehen bei den Bäckereien und wir uns gar nicht mehr so groß unterscheiden, zum Beispiel jetzt auch von der DLS Vollkornbäckerei oder so, die ja im Grunde Industrieprodukt anbieten, zwar Bio haben, aber es ist ein Industrieprodukt und da gar nicht mehr so weit von unseren Preisen weg sind. Also wir haben Kilopreise zwischen 8,50 und ich glaube 12,50 oder sowas. Das sind so die Kilopreise, meine ich. Ja, also es ist schon ein bisschen mehr, aber wie gesagt, wir machen es ja alles mit Hand und mit viel Liebe und eben auch im Kleinen. Und wir machen nicht die Masse, sondern wollen auch klein bleiben. Und das muss dann eben entsprechend auch bezahlt werden. Wir nutzen halt wirklich gute Produkte. Wir zahlen 2 Euro für ein Kilo Weizenmehl. Muss man sich auch mal überlegen. Ne? Also wenn ich in den Supermarkt gehe, dann hole ich mir von Rewe Bio, dann kostet das, ich weiß nicht, 95 Cent oder wie viel. Keine Ahnung, aber ne, der Preisunterschied ist schon in dem Materialeinsatz relativ hoch, würde ich mal sagen. Selbst wenn ich jetzt zu Bio, Beko Biomehl kaufen würde, ist der Unterschied, da zahle ich die Hälfte für einen Sack, habe dann aber auch nicht so geiles Mehl wie jetzt von Eiling. Ne? Das, ohne jetzt Werbung machen zu wollen für Eiling, aber ich habe viele Mühlen ausprobiert und es ist einfach das beste Mehl, vor allem in der Wasseraufnahme, im Geschmack, in der Qualität, was ich bisher gefunden habe. Also
ja, kann ich bestätigen. Ich bin da auch jetzt inzwischen langjähriger guter Kunde. Ja, das heißt guter, langjähriger Kunde. Ich glaube, es gibt bessere Kunden, die mehr kaufen im Sinne des Umsatzes. Aber ich bin auf jeden Fall ein treuer Kunde, das kann ich sagen. Aber ich weiß auch von vielen anderen, die dann einfach da auch echt bleiben. Ne? Und das ist echt keine Werbung. Es gibt mit Sicherheit noch andere gute Mühlen. Für mich hat das auch noch ein bisschen einen regionalen Bezug, ja, bin ich genau, ganz ehrlich. Wir sind ja beide hier nicht so weit weg davon. Ja. Das ist sicherlich auch ein Treiber. Ich glaube, wenn ich in Süddeutschland wohnen würde, hätte ich vielleicht eine andere Bezugsquellen, könnte ich mir vorstellen, weil es einfach viel Auswahl gibt.
So, ne? Drax ist ja zum auch Beispiel. Eine Mühle. Der Max Kugel zum Beispiel aus Bonn, der wird von Drax beliefert.
Ah ja.
Ne? Geht auch. Also ich glaube, da, die machen auch gutes Mehl, aber da zählt für mich tatsächlich auch der Regionalgedanke einfach.
Genau.
Im Sauerland eben. Und hier in NRW tatsächlich die für mich einzige Biomühle, die es jetzt so gibt.
Ja, absolut. Ja, du hast ja gesagt vorhin, die Prinzessin Emma, das ist zum einen so der Klassiker bei dir. Ich glaube, das kann man so sagen. Ne? Ist ja. Also auch wenn jetzt noch absolut. Deine Bäckerei noch nicht so alt ist, aber es ist ein Klassiker. Du hast sie ja von Anfang an mit dabei gehabt. Ist das denn auch aus Kundensicht wirklich ein Favorit oder ist das etwas, wo du sagst, naja, das ist auch irgendwie so mein Favorit und den mache ich dann zum Favoriten? Aber ist es tatsächlich auch so, dass die Kunden die Prinzessin Emma sehr gerne kaufen oder haben die Kunden eigentlich noch auch noch einen anderen Favoriten?
Nee, also die Prinzessin Emma ist schon echt so auch beim Kundenplatz 1. Wir haben dann auch uns gewagt, das mal am Wochenende rauszunehmen, weil ich dachte, ach komm, machen wir am Wochenende noch mal ein bisschen was anderes. Und wir haben echt Ärger bekommen, dass die nicht mehr da war am Wochenende. In der Woche gab es ja noch, aber haben wir gemerkt, nee, können wir uns nicht leisten. Also das ist das wirklich meistgekaufte Brot, definitiv. Einfach, ich glaube, weil wir sind Bio, natürlich sprechen wir dann entsprechende Kunden auch an, die sehr auf Ernährung und Vollkorn und Wertigkeit und dann ist es noch ein Dinkel und so. Ne? Die achten total darauf, auf diese Qualität und eben ein hoher Ballaststoffgehalt und entsprechend ist einfach die Prinzessin Emma all-time number one. Also kann man so sagen, die dürfen wir auf keinen Fall rausnehmen.
Gab es denn auch mal ein Brot in den vergangenen 2 oder 3 Jahren, muss man ja schon sagen, du hast ja vorhin Brote ausgeliefert, wo du gesagt hast, das war ein Brot, das ging überhaupt nicht. Dachtest du, das ist vielleicht der Hit in Tüten und die Kunden haben den Vogel gezeigt?
Ja.
Was war das?
zum Beispiel Cappuccino-Brot. Ich fand das mega. Ich finde das immer noch super geil. Wir haben den Kaffee gekocht. Also wir haben Wasser gekocht, dann das Kaffeepulver rein, dann ist das über Nacht gezogen und dann haben wir das Kaffeepulver mit in den Teig gegeben, was man essen kann. Also es ist, ne, ist nicht giftig, nicht schlecht oder irgendwas, sondern gibt nochmal ein gutes Aroma, eine schöne Färbung dann auch und dann ein bisschen Milch dazu und es war ein Weizenbrot. Echt, es hat auch überhaupt nicht nach Kaffee geschmeckt. Es war eher so malzig, würzig, mild durch. Wir hatten auch das mit Hefe gemacht und nicht mit Sauerteig. Ich fand das mega. Aber ich glaube, da ist bei den Kunden dann eher so Kaffee im Brot. Das war, glaube ich, so im Kopf dann psychologisch. Nee, das funktioniert für mich nicht. Nee, mag ich. Also wir bieten ja auch immer zum Probieren an Brot. Und so, dass die Kunden gucken können. Aber die Kunden haben es noch nicht mal probiert. Die sind noch nicht mal hingegangen, haben gesagt, oh, probiere ich mal gucken.
Hätte ich nee. Sofort gemacht.
Sofort gesagt, nee, also nee, Kaffee, nee, also mit und dann noch Pulver, nee, also nee, das Dann war sofort die Kopfsperre irgendwie da, leider.
Okay.
Ich finde es
schade, ne? Schön, klingt ja eigentlich erstmal gut, ja.
Ja, gab's ja, genau. Andere? Ja, immer mal wieder. Also immer mal wieder, wo wir selber dann aber auch unzufrieden sind mit der Qualität und auch mit der Lockerung oder so. Dann nehmen wir mal ein Brot ins Programm, das wir vorher ausprobiert haben und gut war. Und dann im Verlaufe der Produktion merken wir dann irgendwie, gefällt uns doch nicht so. Dafür haben wir jetzt aber dieses Monatsbrot ja, um das auszuprobieren, was man da gut machen kann und was nicht. Und was gut ankommt und was nicht. Und jetzt zum Beispiel das Toastbrot am Wochenende ist jetzt auch nicht der Superrenner. Aber wenn wir es rausnehmen würden, oder wir haben es auch mal rausgenommen, dann gibt es halt wieder, wo ist denn das? Ne? Wir wollen doch. Und manche bestellen dann auch 3 oder 4 von den Toastbroten vor. Das kann man halt auch super einfrieren in Scheiben und sich dann über die Woche dann immer wieder aufbacken oder auftoasten. Auch wenn wir da jetzt nicht große Mengen von machen, ist es halt irgendwie, muss irgendwie im Programm sein.
Ja, doch so ein Pflichtprogramm dann, ne?
Ja, genau. Ist dann, ja. Ich finde es auch nicht schlecht. Also ich habe immer irgendwie Toastbrot im Tiefkühlschrank und wenn man dann auch am Wochenende kein Brötchen oder sowas isst, dann machst du so ein Toastbrot.
Super. Das Thema Toastbrot werden wir nochmal gesondert behandeln. Wir haben es beim letzten Mal ja schon gestreift mit meiner Anti-Toastbrot-Selber-Backhaltung. Und Spoiler, es gab schon E-Mails und Rückmeldungen dazu, die mich erreicht haben. Das machen wir nochmal separat, das Thema Toastbrot auf jeden Fall.
Ja, da musst du aber auch eins backen, ne?
Ja, natürlich, klar. Deswegen dauert das noch ein bisschen. Kommt aber, keine Sorge. Also aber schon mal vielen Dank für die ganzen Mails dazu. Ihr könnt aber gerne weiterschicken. Ich nehme das alles gerne entgegen. Dann ist es denn so, dass auch Kunden, weil die ja merken, dass du das Sortiment regelmäßig wechselst, anpasst und so weiter, dass die auch mal sagen, boah, ich würde gerne mal so und so ein Brot haben. Also gibt es auch Kundenwünsche, auf die du eingehst und wo du sagst, da ist tatsächlich mal ein Brot entstanden, das aus der Kundschaft quasi gekommen ist?
Eigentlich glaube ich eher nicht. Also es gab immer mal Kunden, die gesagt haben, ach, ihr hattet doch mal vor einem Jahr so ein Walnussbrot oder so, macht das doch noch mal. Wo wir dann nicht mit zufrieden waren. Und da kommen dann immer so Sachen, ja, also so Anmerkungen, das, was fehlt. Aber eigentlich wenig Rückmeldungen und wenig Ideen vom Kunden selber. Ich glaube, wir decken vielleicht da tatsächlich mit dem Programm, was wir haben, schon relativ viel ab.
Aber offen dafür wärst du, wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, ich hätte gerne, ja, ich könnte mir vorstellen, das oder was halten Sie von?
Absolut, also wir sind ja total offen für Experimente und wir probieren gerne Sachen aus und jetzt ist auch immer noch einiges in der Pipeline. Wir wollen gerne mal was mit Buchweizen machen. Da hatten wir mal ein Experiment mit einem Buchweizenkastenbrot, mit so einer Buchweizengrütze, das super angekommen ist, aber wir total unzufrieden waren, weil es irgendwie ja zu speckig und so. Steckt man halt so nicht drin im Kunden, wie der das annimmt. Wir selber waren halt, es war halt irgendwie auch nicht richtig fermentiert. Und also da steht halt noch einiges aus, das wollen wir noch probieren. Dann habe ich immer noch mein Hefewasser, das ich angesetzt habe im Kühlschrank, das echt noch super riecht und unten richtig tollen Hefeansatz hat. Da möchte ich unbedingt noch mal was mit probieren. Der erste Versuch, den haben wir vor 3, 4 Monaten mal gemacht, der ging gar nicht. Es ging wirklich in die Hose. Woran es lag, weiß ich jetzt noch nicht so genau. Aber das Thema möchte ich irgendwie immer noch weiterverfolgen. Und Ciabatta ist für uns ein Thema. Machen wir das mit Sauerteig? Machen wir das mit Hefe? Wie machen wir das? Sollen wir das abends aufarbeiten in Leinentüchern im Kühlschrank? Sollen wir es in der Wanne wie Baguette machen? Machen wir einen Poulisch dazu? Und so weiter. Also da sind wir total immer wieder dran, dass wir da Experimente machen und es ausprobieren. Aber es braucht halt immer relativ viel Zeit und Vorlauf, weil es eben dann wirklich 2 Tage dauert. Ne? Das machst du halt nicht jeden Tag so ein Experiment, sondern vielleicht einmal die Woche. Ne?
Ja.
Und probierst dann was aus. Und da würde ich gerne noch viel, viel mehr machen. Aber die Zeit ist dann eher nicht so da. Es sei denn, wenn wir sind jetzt wahrscheinlich demnächst dann zu zweit in der Backstube. Dann werde ich vielleicht selber noch mal so ein bisschen aktiv und mich noch mal ein bisschen oder uns ausprobieren und was man so noch machen kann. Ich stöbe auch immer mal wieder in diesem Bode Naturkost. Das ist mein Biolieferant für Saaten und für Trockenfrüchte und sowas. Und da suche ich immer mal wieder und gucke so durch und denke, ach komm, das kannst du doch vielleicht noch mal da reinpacken. Die haben so zum Beispiel Karottenwürfel, getrocknete. Vielleicht kann man die noch mal irgendwie benutzen. Oder ne, so, dass man einfach guckt, was gibt's im Angebot und kann man da was draus zaubern. So, das ist so mein Weg, wie ich da rangehe, mal was anderes noch auszuprobieren.
Sehr schön. Und dann an der Aufruf an alle Brüder und drumherum, die bei dir in den Laden gehen und einkaufen. Also wenn ihr Ideen habt, wenn ihr glaubt, das müsste auch mal zu einem Brot werden da beim Brotbäckchen, ja, dann sprecht mir Lena einfach an.
Gerne. Und auch gerne total außergewöhnlich und so, was man sonst so nicht kriegt. Ne? Irgendwie verrückte Ideen. Ich probiere das alles aus.
Ja, das wird auch eigentlich auch eine coole Aktion, wenn dann tatsächlich ein Kunde zu dir kommt und sagt, pass mal auf, was hältst du denn von das und das? Und dann wird das was und dann kann man das doch auch entsprechend sagen, hier, das ist das Kundenbrot des Monats sozusagen.
Ja,
und
könnte man eigentlich so mal einen Aufruf machen, ne?
Ja, genau. Dann würde ich sagen, ran, denkt euch was aus und überlegt mal und dann, ich bin gespannt, ob da was rauskommt. Wäre
cool. Vielleicht kann man dann auch so das Brot dann mit irgendwie Prinz oder Prinzessin
Caroline
oder Peter.
Genau.
Das kriegt dann den Namen vom, genau, vom Erfinder. Super.
Ja, ich finde das cool. Mit Foto drauf, daneben als Aufsteller und dann super.
Gute Idee.
Statt Mitarbeiter des Monats, Kunde des Monats mit Brot des Monats.
Ja, Kunde des Monats mit Brot des Monats, finde ich super.
Perfekt. Das bringt mich nochmal auf eine Frage. Gibt es tatsächlich auch ein Brot, wo du sagst, das würdest du tierisch gerne mal machen, aber das traust du dich nicht oder schaffst es wirklich nicht, weil du kriegst es irgendwie nicht hin, aufgrund, du hast ja vorhin schon ein bisschen gesagt, ja, da gibt es so Zutaten, die sind eben so ein bisschen schwierig und kompliziert, aber gibt es noch etwas, was du irgendwie hast, wo du denkst, das wäre eigentlich total cool, wenn ich das mal machen würde, aber irgendwie... Aus irgendeinem Grund hast du es noch nicht gemacht.
Nee, eigentlich bin ich immer so, dass ich, wenn ich eine Idee habe, dann setze ich die auch relativ zeitnah um. Also da bin ich dann, da bin ich auch zu neugierig und möchte das unbedingt dann auch ausprobieren. Das, was jetzt so ein bisschen länger schleift, ist, dass man so tatsächliche Versuchs- und Testreihen macht. Zum Beispiel sind wir mit, wie gesagt, unseren Sauerteigen, die sind zwar schon relativ mild, finde ich, dadurch, dass wir aber eben diese kühle Gare haben, zieht es immer noch mal ein bisschen Säure dennoch nach, auch bei zweistufigen Sauerteigen. Und da möchte ich noch mal so ein bisschen experimentieren und eben wirklich auch so eine Reihe machen, dass man sagt, okay, man hat an einem Tag ein Brot mit drei verschiedenen Sauerteigführungen und vergleicht die dann miteinander. Sowas, das ist halt mega aufwendig. Aber da habe ich schon auch immer Lust zu, das so ein bisschen, ja, vielleicht im Lutz-Geißler-Stil ein bisschen wissenschaftlich dann auch aufzuarbeiten, dass man da so ein bisschen mehr experimentiert, so in den Zutaten oder so, nö, wenn da was ist, das, wo ich Bock drauf habe, wie auch Cappuccino, so, dann mache ich das einfach, ne, und dann werden die Kunden auch reingeworfen, hier, probier mal, und dann kriege ich halt schnell, relativ schnell einen Rüffel, wenn es dann eben tatsächlich überhaupt gar nichts ist, oder ich selber dann auch merke, ne, das ist irgendwie nichts geworden, das war irgendwie eine blöde Idee, aber nö, da, das setze ich knallhart einfach um, wenn ich da Bock drauf habe.
Da müssen sie durch,
da genau. Da müssen sie durch. Und bei dir? Bist du experimentierfreudig oder machst du eher so klassische Rezepte, die du immer schon gemacht hast?
Ich glaube, auf den Außenstehenden wirklich total langweilig mit dem, was ich mache. Ich bin ja echt so ein Alltags-Selbstbäcker geworden und natürlich probiere ich zwischendurch mal was aus, wie jetzt zum Beispiel auch mit dem Sauerteig. Das heißt, ich übe jetzt natürlich den zu führen und zu füttern, was in den Zeiten im Moment schwierig ist, weil ich sehr viel unterwegs bin und tatsächlich auch unter der Woche kaum Zeit und auch irgendwie dann Lust habe, mich dann noch mit sowas Komplizierten wie einem Sauerteig zu beschäftigen, im Sinne von, naja, wie verhält er sich jetzt, wenn ich das und das verändere und so weiter. Ne? Mhm. Da bin ich dann relativ stumpf unterwegs und sage, okay, ich fütter den, damit er gut quasi in der Sache erstmal bleibt, aber fange jetzt nicht an, mich wirklich damit zu beschäftigen, also intensiv zu beschäftigen. Das kriege ich einfach momentan nicht hin. Was ich dann natürlich schon mache, ist, dass ich sage, ich denke mir einfach mal was aus, was ich jetzt backen will. Also, dass ich dann tatsächlich einfach mit einem simplen, ich sag mal, einer Excel-Tabelle hergehe und einfach sage, okay, ich denke mir jetzt mal 3, 4 Zutaten aus, 1, 2 Mehle, eine Vorstufe, ob das jetzt ein Poolisch ist, ein Sauerteig oder was auch immer, egal. Rechne mir das relativ simpel mal eben runter von den Mengenverhältnissen her und mach dann daraus ein Brot und dann kann das sein, dass das irgendwie gut war. Dann bewahre ich das Rezept vielleicht auf und mache das irgendwann nochmal. Aber ich glaube, von den Zettelchen und Tabellen habe ich viele, die einfach mehr als einmal nie überlebt haben. Mhm. Von daher eher so, ich würde es gar nicht experimentell nennen, weil Experiment wäre ja immer, naja, ich mache mir vorher Gedanken, dann führe ich das durch, dann analysiere ich das und dann mache ich das irgendwie besser oder so. Das ist für mich, hat für mich experimentellen Charakter. Bei mir ist das eher so Spontanität, würde ich das nennen. Also, dass ich einfach mal gerade irgendwie auch Lust auf was habe, dann mache ich das und entweder wird's was oder es wird nichts. Ansonsten gibt es bei mir aber auch die Klassiker, die tatsächlich seit Jahren laufen, die in der Familie gegessen werden, wo die Geschmäcker natürlich relativ stabil sind. Und ja, da gibt es, wie gesagt, nicht so wahnsinnig viele Experimente. Das würde ich mal so sagen. Also ab und zu spontan ja, aber jetzt nicht, dass ich da pseudowissenschaftlich oder wie auch immer rangehe, das sicher nicht. Und bei Rezepten ist es auch so, ich sehe einiges, was mir so über den Weg läuft, wo ich denke, ach, das sieht super aus, da speichere ich mir den Link, das Rezept oder wie auch immer das ab. Das liegt auf so einem riesen Stapel Rezepte, die man sich alle mal angucken kann, tue ich aber nicht. Und vielleicht kommt das irgendwann, aber
ja, die Zeit muss halt da sein, ne? Und die Muße irgendwie, also.
Ja, und ich habe auch immer so, ich habe das schon mal gesagt, ich habe das früher schon gesagt, und das sage ich auch immer noch. Meines Erachtens ist sowieso alles schon irgendwie mal gebacken worden. Da ist eher so ein Thema wie, ich habe gerade Lust auf was im Sinne von, als wenn ich auf so ein Buffet zugehe und sage, okay, ich nehme mir davon jetzt 1, 2, 3 Sachen runter, weil da habe ich jetzt gerade Lust drauf. Und so ist das bei mir auch mit dem Backen. Ich habe jetzt mal Lust auf was, vielleicht was Dunkleres, auf was Kernigeres oder auf was Helles, Leichtes, auf was Süßes. Und dann mache ich das. Aber im Prinzip, wenn man doch mal ehrlich ist, so wahnsinnig großartig ist die Vielfalt am Ende nicht. Man kann ein paar Sachen neu kombinieren, dann glaubt man, was fantastisch Neues gemacht zu haben, aber eigentlich hat man das ja gar nicht, weil es ist ja immer, ich meine, wir haben ein paar Getreidesorten, die man in der Regel nimmt, die hat einen unterschiedlichen Ausmalgraden und dann ist eher eine Frage, wie führe ich jetzt den Teig? Mhm. Klar, kann ich jetzt mit Saaten rauf und runter experimentieren, aber das Grundprodukt ist ja immer relativ ähnlich. Also da darf man sich ja meines Erachtens nach nicht allzu viel vormachen.
Ja, und in der Bäckerei bist du dann da ja auch noch mal mehr gefangen drin, weil du halt dann deinen Produktionsablauf hast. Das heißt, wir haben immer die gleiche den gleichen Prozentsatz an Sauerteig mit drin, weil wir den halt am besten über die Zeit dann verarbeiten. Letztendlich ja, experimentieren wir dann eben mit irgendwelchen verschiedenen Kochstücken oder so, dass wir da eben noch was anderes mit reinmachen, Saaten und so. Also ja, letztendlich, klar, die Philosophie ist nicht so groß dann da drin. Ne? Also dieses Spektrum ist jetzt nicht so groß. Deswegen eben auch für mich als Bäckerin oder so, dann eben die Herausforderung, mehr dann zu sagen, wie kriegen wir das jetzt hin, dass die Sauerteige eben noch milder sind, dass wir da wirklich so Maximum rausholen, was wir da machen können in unserem Produktionsablauf auch. Dass das wirklich nach Möglichkeit so mild ist, dass jemand, der Sauerteig jetzt nicht so mag, auch so ein Sauerteigbrot essen würde, dann das sind dann unsere Herausforderungen mehr. Also so ein Rezept runterzuschreiben, das ist ja für mich jetzt kein Hexenwerk mehr. Da haben wir einfach unsere Standard Mengenangaben oder ne, so im Triebmittel klar, dann auch.
Immer so die Erfahrung. Und genau. Was ich jetzt vor allem nochmal, mir fällt das gerade auf, wo ich das, was du sagst, so zuhöre und nochmal reflektiere, was ich gerade gesagt habe. Was ich auf keinen Fall möchte, ist, dass das jetzt falsch verstanden wird im Sinne von naja, das hört sich ja so an, als wenn Bäcker sein jetzt irgendwie kein fundiertes Wissen oder so bedarf. Das kann quasi jeder. Das glaube ich überhaupt nicht, weil ich beziehe das jetzt vor allen Dingen auf, ich sag mal, den Kosmos, den ich so selber für mich habe. Wenn ich mir vorstellen müsste, was ja ein, also wenn man jetzt mal von einem tatsächlichen ausgebildeten Bäcker herangeht, jetzt mal abgesehen von mit welchen Zutaten die arbeiten, das lassen wir jetzt mal außen vor, aber rein vom Handwerklichen her, dann ist es ja so, es ist ja nicht nur die paar Brote, die der backt, sondern der hat ja auch noch das ganze Kleingebäck, das Süßgebäck und da kommen ja noch viele andere Dinge mit dazu, die ein, ich sag mal, vollumfänglicher Bäcker, der auch ein Vollsortiment hat, anbietet. Das ist natürlich nochmal was anderes. Also das ganze Thema zum Beispiel, haben wir ja gar nicht drüber gesprochen, Blätterteig, Plunderteige, andere Dinge, das ist ja alles nochmal eine ganz andere Geschichte, die habe ich ja alle gar nicht jetzt mit einbezogen. Und da ist es ja auch tatsächlich so, das alles zu können, ist ja nochmal viel mehr und vor allem, das jeden Tag in einer gleichwertigen Qualität in den Mengen hinzukriegen. Ich glaube, das ist das, wo der Riesenunterschied am Ende ist, wo glaube ich, viele Hobbybäcker total versagen würden, wenn das der Anspruch wäre.
Ja, das kannst du halt nicht miteinander vergleichen. Das habe ich ja auch im Laufe meiner Laufbahn sozusagen gemerkt, dass es, ich bin da zum Glück sehr reingewachsen in die Mengen. Das heißt, es wurde immer mehr, sodass man da sich so ein bisschen darauf einstellen konnte. Aber es macht ja schon alleine einen Unterschied, ob du ein Brot in der Wanne hast im Kühlschrank oder ob du 20 Brote in der Wanne hast im Kühlschrank oder 50 Brote. Ne, also da die Fermentation geht viel schneller, das Triebmittel, der Einsatz ist viel geringer. Wir haben unsere Sauerteige, wenn wir die einstufig führen, da ist mittlerweile, glaube ich, 0,2% Anstellgut drin oder sowas. Mhm. Also wirklich wenig, weil es dann auf die Menge einfach dann doch viel ist. Wenn du 5 Kilo Sauerteig herstellst, dann brauchst du halt nicht so viel Anstellgut. Wenn du jetzt 200 Gramm oder 250 Gramm Sauerteig machst oder so, brauchst du halt dann schon auch mehr, damit das überhaupt dann anspringt. Ne?
Also, ja, ja, klar.
So die Unterschiede, die muss man erstmal, also ich musste die Erfahrung machen, wie das funktioniert, in den Massen dann zu arbeiten. Aber zum Glück ist es eben nicht von 0 auf 100 dann gegangen, sondern immer weiter. So dass ich das wirklich Schritt für Schritt anpassen konnte. Aber ja, klar, wie du sagst, ich hatte ja schon auch Quereinsteiger, die eben aus dem Hobbybereich kommen und gesagt haben, ich möchte das professionell machen und das mal ausprobieren, die dann zu mir in die Backstube gekommen sind. Ich glaube, ich hatte 3, 4 davon da, die dann auch gemerkt haben, oh, das ist aber schon was anderes und sich dann auch gegen eine Bäckerei oder eine eigene Backstube entschieden haben. Weil dann tatsächlich, also die Routine einfach nochmal was ganz anderes ist, das wirklich jeden Tag zu machen. Das habe ich auch am Anfang unterschätzt. Habe auch gedacht, ach, machst du eine Bäckerei aus und backst jeden Tag deine Brote, das macht doch Spaß, aber irgendwann, ja. Ist es dann halt dann doch auch diese Routine, wo ich auch am Anfang schon gesagt habe, ich habe so ein bisschen Sorge davor, wenn du so in die Routine kommst, ob das dann noch das ist, was einen erfüllt.
Ja.
Nee, ist es nicht.
Ja, kann ich mir vorstellen. Das alleine wäre schon mal und wird vielleicht eine der nächsten Folgen werden, wo wir darüber nochmal sprechen. Ja. Genau, für heute haben wir mal geguckt, was gibt's in deinem Laden, liebe Brüder. Wenn ihr jetzt sagt, oh, ich war schon länger nicht mehr bei Milena, dann wisst ihr genau, jetzt ist noch Brot des Monats, wobei der Juni fast rum ist. Ich weiß gar nicht, ob die Folge noch im Juni rauskommt, müssen wir mal gucken. Ist es ja das Pinocchio gewesen, ne? Genau mit den Abwandlungen.
Ja.
Und vielleicht nochmal der Ausblick. Als nächstes, steht jetzt schon fest, was kommt oder ist es noch offen?
Ja, wir sind nächste Woche wollen wir uns noch ein Experiment geben im Ciabatta, das dann in der Woche vielleicht statt dem Silbersäckchen kommt und dem Goldsäckchen. Und am Wochenende wird es dann ein Keimlingsbrot geben. Das heißt, der Keimling, das ist dann mit gekeimtem Roggen wieder, statt allerlei Rau. Gekeimte Roggenkörner und dann noch Sonnenblumenkerne, reines Vollkornbrot im Kasten und dann wahrscheinlich statt dem Einkorn ein Saatenbrot noch. Also
Grob
der Plan jetzt erstmal. Aber wir müssen natürlich uns bald entscheiden. Der Monat ist ja schon bald um. Ne?
Und genau, richtig.
Kunden fragen schon, wann kann ich endlich das neue Sortiment vorbestellen?
Ah, okay, verstehe. Die warten schon drauf. Gibt es schon einen Ausblick so aufs zweite Halbjahr? Hast du schon Ideen, erste? Oder sagst du, nee, dann gucke ich mir das nächsten Monat an?
Ja, also wie gesagt, dass wir mal was, dieses Rosinelle mit Orangen ausprobieren wollen, mit pürierten oder dass ein Hefewasserbrot ansteht und dann noch, was hatte ich noch gesagt? Na, Ciabatta ist ja jetzt für den Sommer nochmal angedacht. Buchweizen, genau.
Okay. Also, da ist noch viel los im zweiten Halbjahr.
Genau,
da.
Aber wir kriegen noch andere Ideen.
Wunderbar. Und wie gesagt, liebe Kunden vom Brotbäckchen, wenn ihr Ideen habt, schickt sie uns. Ich leite sie weiter oder lasst sie im Laden da. Sprecht mir Lena einfach an, schreibt eine E-Mail. Geht auf ihre Seite brotbäckchen.de. Da findet man auch die Kontaktmöglichkeit. Und ich bin gespannt, ob das was wird, ob der Podcast dazu beiträgt. Ein Kundenbrot oder mehrere.
Werde ich beim nächsten Mal berichten.
Prima, super. Ja, für heute erstmal, Milena, vielen lieben Dank. Und das Thema Hobbybäcker und wie werde ich dann zum Profibäcker beziehungsweise zum selbstständigen Bäcker, das gucken wir uns sicherlich in einer der nächsten Folgen oder in der nächsten an. Mal schauen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, euch da draußen natürlich auch. Und von unserem alten, treuen Hörer Mike nochmal der Hinweis, natürlich ist er gekommen. Ich habe es beim letzten Mal vergessen, obwohl ich es mir fest vorgenommen hatte, für die Abmoderation. Und die alte Tradition wollen wir auch wieder aufleben lassen. Ja, denkt dran, Krümel sind auch Brot. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ohrenbrot.